Ja, wir grüßen auch alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Schön, dass wir uns die Zeit nehmen können, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, auch an diesem Vormittag. Wir haben vor 4, 5 Monaten uns mal in 2 Predigten mit dem Beginn der Geschichte beschäftigt. Ganz am Anfang 1. Mose Kapitel 2 und danach einmal mit 1. Mose Kapitel 3. Und ich würde gerne heute, auch wenn es schon ein bisschen her ist, Fortsetzung machen mit dem ersten Teil des 4. Kapitels. Ich persönlich bin begeistert vom 1. Mosebuch, weil es einfach Grundlagen legt, weil es uns zeigt, wie Gottes Geschichte begonnen hat, Gottes Geschichte mit der Welt, wie er alles gemacht hat, wie er sich das gedacht hat als der Urheber, wie er uns Menschen konstruiert hat und was er uns mitgegeben hat in unser Leben hinein und wie er sich Menschsein vorgestellt hat. Alles das finden wir im 2. Kapitel beschrieben. Im 3. Kapitel haben wir uns die größte Katastrophe angesehen, die überhaupt irgendwann über die Menschheit hineinbrach, als Adam und Eva sich loslösten von Gott und seinen guten Regeln und seinen guten Dingen, die er ihnen mit ins Leben gegeben hatte, wie sich der Mensch autonom erklärt hat und alles in die Brüche ging. Und seitdem diese Beziehung zwischen Gott und Menschen radikal gestört ist. Aber wir durften auch sehen am Ende vom 3. Kapitel, dass Gott es dabei nicht bewenden ließ, sondern dass er diesen Ausblick in die Zukunft gegeben hat, diese Hoffnung, diese Prophezeiung auf den Retter, der kommen wird. Also Gott selber wollte das wieder in Ordnung bringen, was wir Menschen verdorben hatten. Und diesen Vers möchte ich lesen als Einstieg in diesen Vormittag, 1. Mose 3. Schauen wir uns nochmal den Vers 15 an. Das ist jetzt, nachdem Gott das Urteil gesprochen hat, und er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das ist also zwischen dem Teufel oder der Schlange hier und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf diesen Vers eingehen, aber es ist diese Vorhersage, es wird jemand kommen, der bringt alles wieder in Ordnung. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der wird Satan besiegen. Aber es wird auch ein schmerzhafter Sieg sein, weil die Schlange wird ihm die Ferse zermalmen. Andere Übersetzungen geben wieder, wird ihm in die Ferse beißen oder stechen. Das macht deutlich, dass dieser Sieg des Herrn Jesus, der Sieg des Messias auf Golgatha, ihn dann das Leben gekostet hat. Dann werden die Menschen aus dem Garten Eden vertrieben und Gott setzt eine Schranke. Das heißt, dieses schöne Leben, was sie davor hatten, das ist vorbei. Mit der Sünde kommt der Fluch in die Welt, Arbeit und Mühe, Dornen und Disteln wachsen. Die Menschen haben eine ganze Menge Probleme jetzt durch ihre Entscheidung bekommen, die sie vorher nicht hatten. Und wenn wir jetzt Kapitel 4 uns anschauen, heute Morgen oder den ersten Teil davon, dann schauen wir jetzt, wie es weiterging. Nachdem Adam und Eva aus dem Garten heraus vertrieben wurden, sich irgendwo ansiedelten und nun ein Leben führen mussten mit allen Schwierigkeiten, die das so mit sich brachte, da sind es eben diese ersten 16 Verse, die uns das beschreiben. Zeitlich wissen wir nicht genau, wann das jetzt hier ansetzt. Das kann relativ zeitnah zu Kapitel 3 sein, es können aber auch einige Jahre ins Land gegangen sein, das wissen wir nicht, das spielt aber auch keine größere Rolle. Wir werden uns mit 2 Brüdern beschäftigen in diesem Text, die uns beschrieben werden und werden so ein bisschen schrittweise da durchgehen und werden sehen, dass auch sie sinnbildlich stehen für 2 Arten Menschen, sage ich mal, für 2 Denkrichtungen, für 2 Lebensmodelle. Und ich denke, dass wir eine ganze Menge lernen können davon und wollen uns bei allem immer wieder fragen, was diese Texte uns zu sagen haben. Wir lesen zunächst mal Kapitel 4, die ersten 4 Verse. Der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain, und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Soweit zunächst der Bibeltext. Eva in Vers 1 sagt, man kann das auch wörtlich übersetzen, das habe ich mal nachgelesen, ich habe einen Mann geboren, den Jahwe oder den Herrn. Das ist eine total interessante Formulierung, da kann man sich wohl ziemlich mit beschäftigen und es ist auch nicht bis ins Letzte klar, was Eva hier meint. Aber die Elberfelder gibt es ja so wieder, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn, also mit Hilfe des Herrn. Das erste Kind wird geboren, das gab es ja vorher nicht. Adam und Eva lebten als Ehepaar dort im Garten Eden. Und jetzt wurde das erste Kind geboren. Das muss ja eine gigantische Erfahrung gewesen sein, wie es das ja jedes Mal ist, wenn ein Kind, ein Mensch zur Welt kommt, eine Schwangerschaft durchlebt wird und durchlitten wird. Und Eva hat jetzt das ja erfahren, was auch Gott in Kapitel 3, Vers 16 gesagt hatte, die Mühsal der Schwangerschaft und alles das. Das musste sie jetzt am eigenen Leib ja erfahren. Aber interessant ihre Formulierung. Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Ich glaube, hier klingt so ein bisschen diese Hoffnung durch, die bei den ersten beiden schon eingepflanzt war ins Herz, als Gott sagte, es wird der Retter kommen. Es wird jemand kommen, ein Mensch, der das Ganze wieder in Ordnung bringt, was die Menschen verdorben hatten. Und ich denke mal, das klingt hier so ein bisschen durch, dass die Hoffnung bei Eva war, vielleicht ist das ja schon der Retter. Denn Gott hatte das ja nicht definiert, wann das sein wird und wann der Retter kommen wird. Nein, ich habe einen Mann geboren, den Jahwe, den Retter. Vielleicht ist das damit gemeint. Jedenfalls, diese Hoffnung war lebendig. Könnte das der sein, der der Schlange den Kopf zertritt? Ist es schon so weit? Und in Vers 2 haben wir dann gelesen, sie gebar noch einmal. Wörtlich übersetzt heißt es wohl, sie fuhr fort zu gebären. Und da kann man annehmen, dass es eventuell Zwillinge waren, Kain und Abel. Ganz sicher ist es nicht aus dem Text heraus, aber es könnte durchaus sein. Sie gebar noch einmal. Und jetzt hatten sie zwei Jungs, den Kain und den Abel. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich sie waren, die Eltern, Adam und Eva. Und es ist, glaube ich, auch mit das höchste Glück, auch für eine Ehe, wenn dann Kinder kommen und wenn man sie heranwachsen sieht und ja, wenn man einfach ihnen was mitgeben kann ins Leben hinein, sie in die Selbstständigkeit begleiten darf. Das muss schön gewesen sein. Und sie hatten auch einen Sinn in ihrem Leben, in ihrem Alltag und wir merken das hier, dass es damals natürlich ganz anders war, als wir das heute kennen. Kulturhistorisch müssen wir uns das so ein bisschen vorstellen wie Steinzeit. Ja? Also das war ja historisch diese Zeit. Ganz einfach. Man kämpfte ums Überleben. Es gab keinen Supermarkt um die Ecke oder sonst irgendwas, sondern sie mussten das anbauen, was sie ernten wollten, wovon sie leben wollten. Sie mussten die ersten Tiere domestizieren, also als Haustiere, dann Schafe, Ziegen, keine Ahnung, was sie da alles hatten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das Leben war nicht mehr so, wie es im Garten Eden war. Sie kämpften ums Überleben. Und dennoch, glaube ich, war es eine schöne Familiengemeinschaft, die wir hier so ein bisschen herauslesen können. Und dann lesen wir etwas Interessantes in Vers 3. Und das geschieht ja so, jetzt sind schon einige Jahre ins Land gegangen. Kain und Abel sind größer geworden. Sie haben, ich sag mal, einen Beruf ergriffen. Abel wurde Schafhirte, Kain wurde Ackerbauer. Und stellen wir es so vor, es waren junge Männer, die jetzt hier ihre Arbeit verrichteten. Und irgendwie muss es gewesen sein, in Vers 3 lesen wir, es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Das bedeutet doch, Kain hat irgendwie empfunden, und ich nehme an, das wird auch von seinen Eltern ihm so mitgegeben worden sein, etwas von dem, was ich hier ernte und was ich habe, das möchte ich Gott geben. Als Dank. Er brachte dem Herrn eine Opfergabe. Also er hat ja nicht irgendwo einen Kursus belegt oder hat auch keinen Bibeltext gehabt, der das gesagt hätte, sondern er hat das empfunden, das, was ich habe, das gehört letztendlich nicht mir, sondern ich möchte es Gott geben. Ich möchte ihm einen Dank geben, ein Opfer. Und bei Abel war es ja genauso. Von Abel lesen wir in Vers 4 das Gleiche. Und jeder von dem, was er irgendwo dort produziert hatte. Der eine die Früchte des Feldes, der andere von den Tieren, die er dort pflegte und großzog. Und trotzdem merken wir in diesem Text, dass irgendwas anders ist. Wenn wir die Beschreibung lesen, die hier gebracht wird, dann merken wir, es ist etwas anders. Das, was hier beschrieben wird jetzt von Kain und Abel, das ist ja etwas, was uns bis heute begleitet. Also diese ganz alten Texte haben eine Belehrung für unser Leben heute. Und das ist eine interessante Tatsache. Wir werden jetzt auch einige Bibelstellen mal aus dem Neuen Testament dazu lesen, wo genau diese Begebenheit aufgegriffen wird und wo uns gezeigt wird, was es für uns zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bibelquiz gespielt habt. Also wir haben das früher hin und wieder mal gemacht. In der Jungschau machen wir es auch schon mal hin und wieder mit den Kindern, dass man also Fragen stellt zur Bibel und man muss dann erraten, was gemeint ist. Und mir ist noch so eine Frage aus meiner Kindheit im Kopf, wenn ich diese Geschichte lese, ploppt das immer wieder so auf. Die Frage lautet, von wem ist kein Wort überliefert, aber er redet bis heute? Kennt ihr diese Frage? Von wem ist uns kein Wort überliefert, aber er redet bis heute? Abel. Okay? Von Abel ist uns kein Wort, kein Zitat überliefert, aber er redet bis heute. Wie komme ich darauf? Wir wollen mal ins Neue Testament schauen, in den Hebräerbrief. Da wird uns das nämlich gesagt. Und wir wollen mal herausfinden, warum das so sein kann oder so ist, dass es so ist, dass der Abel bis heute redet, obwohl wir gar nicht wissen, was er gesagt hat. Hebräer 11. In Hebräer 11 werden verschiedene Personen aufgelistet, von denen wir lernen können, gerade was das Thema Glauben betrifft. Unter anderem in Vers 4 wird uns hier über den Abel was gesagt. Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Also Abel redet durch seinen Glauben bis heute, obwohl er schon lange tot ist. Das ist erstmal eine interessante Feststellung, ja, die nehmen wir mal so im Hinterkopf ein bisschen mit. Also, nochmal, die Frage lautete in diesem Bibelquiz, ja, wer redet bis heute, obwohl wir kein Wort von ihm überliefert haben? Und es wird ja in Hebräer 11, Vers 4 gesagt, es geht auch nicht um die Worte, die Abel sprach, sondern um Taten. Also um das, was man bei ihm sehen konnte, und das war der gelebte Glaube. Sein Glaube redet bis heute. Wir wollen mal herausfinden, warum. Und da wird der Bezug genommen, hier, 1. Mose 4 wieder, auf diesen vierten Vers, dass Abel auch ein Opfer brachte. Abel nahm nicht von den Feldfrüchten, logisch, weil er war für die Tiere zuständig, sondern er nahm von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. So wird es in der Elberfelder Übersetzung wiedergegeben. Also Abel nahm von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Was bedeutet das? Der Begriff Erstling ist ein Qualitätsbegriff in der Bibel. Das bedeutet erstmal das Erste, also das Erste, was geboren wird. Das ist ein Erstling, ein Erstgeborener. Aber Erstling bedeutet auch das Beste. Ja, ist ein Qualitätsbegriff, das Beste. Und das wird nochmal bestärkt und von ihrem Fett, so wird es hier ausgedrückt. Nun, wir sind in einer Kultur, wo wir sagen, Fleisch und Fett, ne, lieber nicht. Aber damals war Fett das Sinnbild für etwas Gutes, für Überfluss, also für das Beste. Und so müssen wir das hier auch verstehen. Der Kain ging also hin und nahm von den Früchten des Ackerbodens, erstmal ohne irgendeine Wertung, aber von Abel wird gesagt, er ging hin und nahm nicht irgendwas von seiner Herde, sondern er schaute sich die Tiere genau an und er kannte sie alle als Hirte und er wusste, das ist ein Erstling, das ist das Beste, was ich habe. Und das nahm er und opferte es Gott. Also wir merken hier schon einen qualitativen Unterschied. Müssen wir so ein bisschen uns hier mal vorstellen, wie das gewesen ist. Einen qualitativen Unterschied. Abel gab von dem Besten. Wenn wir gelesen haben in Hebräer 11, Vers 4, dass Abel bis heute redet durch seinen Glauben, dann nehmen wir diesen Aspekt jetzt mit dazu. Genau das, was hier geschieht, das redet bis heute zu uns. Was sagt uns das denn, was Abel hier tat? Gott freute sich über dieses Opfer. Wir werden da gleich noch drauf kommen. Gott freute sich über dieses Opfer. Und so ist es bis heute. Wenn wir Gott etwas bringen wollen, und vielleicht haben wir auch dieses Empfinden, das, was wir haben, das haben wir uns ja nicht selbst verdient, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Dass es uns gut geht, dass wir in einem Land leben, wo wir Frieden haben. Ist das uns das neu bewusst geworden in diesen letzten Tagen jetzt? Das ist nicht selbstverständlich. Dass wir in einem Land leben, wo wir Überfluss haben, wo wir zumindest nicht hungern müssen. Alles das sind Geschenke von Gott. Dass wir glauben dürfen, ist ein Geschenk von Gott. Dass wir die Bibel haben, ist ein Geschenk von Gott. Und vielleicht haben wir auch dieses Empfinden, ich möchte Gott gerne Danke sagen. Ich möchte Gott gerne Danke sagen. Und das war ja das, was hier geschah. Und Gott freute sich darüber. Und bis heute ist es so, dass Gott sich freut über Opfer. Und jetzt gehen wir ja nicht hin und schlachten Tiere oder so. Das wissen wir, dass das nicht mehr notwendig ist, auch nicht mehr der Weg ist, um Gott Dankopfer zu bringen. Sondern es gibt für uns andere Möglichkeiten. Die Frage ist, was geben wir Gott? Machen wir es so wie Kain? Ja, wir schauen mal gerade, was wir irgendwie übrig haben und das opfern wir mal. Oder machen wir es wie Abel, dass wir überlegen, was ist das Beste, was ich Gott geben kann? Worüber freut er sich am meisten? Also eine Qualitätsfrage. Gott möchte das Beste von uns. Die Frage stellten schon immer die Menschen. Und wir wollen mal ins Matthäusevangelium hineinschauen, nämlich die Frage, was könnte das sein, worüber Gott sich am meisten freut. In Matthäus 22 lesen wir mal einige Verse dazu, zu dieser Frage. Die ist ja wirklich nicht unwichtig. In Matthäus 22 ab Vers 34 wird uns berichtet, dass sie die frommen Leute der damaligen Zeit dem Herrn Jesus Fragen stellten. Unter anderem fragte jemand in Vers 36 Lehrer zu Jesus, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Das ist eine andere Formulierung für diese Frage. Was ist das Beste, was ich dir bieten kann? Was ist das größte Gebot? Und das möchte ich erfüllen. Das war ein ehrlicher Wunsch. Das war eine ehrliche Frage. Und jetzt die Antwort. Er, Jesus, sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also was ist das Größte? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Gott lieben mit allem, was wir haben. Das ist das Größte. Und darüber freut sich Gott am meisten. Und das Zweite ist ihm gleich. Du sollst den Nächsten genauso lieben wie dich selbst. Das vergessen wir vielleicht oft. Aber diese zwei Hinweise des Herrn, das ist das Größte. Und jetzt können wir uns fragen, wie ist das, wenn wir Gott etwas geben wollen? Das ist das größte Gebot. Zitiert übrigens aus dem 5. Buch Mose. Das Beste. Interessant ist, dass Paulus das auch aufgreift. Und wir wollen noch einen Vers aus Römer 12 dazu lesen. Römer 12. Vers 1. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, wenn wir Gott etwas opfern wollen, wenn wir Gott etwas geben wollen, dann gib dich selbst. Ja, dann gib dich selbst. Ich ermahne euch nun, eure Leiber oder Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Mit allem unserem Sein. Und jetzt können wir Matthäus 22 wieder dazu nehmen. Mit all unserer Kraft, mit all unserem Verstand, mit der Seele, mit dem Geist, mit allem, was wir haben, Gott zu lieben. Paulus formuliert es so, es ist so, als wenn du dein Leben, dich selbst auf einen Opferaltar legst, Gott zur Verfügung stellst. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Man kann auch übersetzen, euer folgerichtiger Gottesdienst. Also das ist das, worüber Gott sich freut. Und wir merken schon an diesen ganzen Formulierungen, das ist schon eine Menge, oder? Was Gott hier erwartet. Aber steht es ihm nicht zu? Er, der uns das Leben erst gegeben hat, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen, es quasi auf den Altar legen und sagen, mach daraus, was du möchtest. Und ich glaube, das hatte Abel so ein Stück verstanden. Und das unterschied ihn von seinem Bruder. Das war das, was er begriffen hatte und das ist das, was bis heute zu uns redet. Hebräer 11 nochmal, durch Glauben brachte Abel dieses Opfer dar. Und das unterschied ihn von seinem Bruder. Wir wollen weiterlesen 1. Mose 4, wie die Geschichte sich jetzt entwickelt. 1. Mose 4, Vers 5. Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür? Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Stellen wir uns nochmal die Situation vor. Die beiden sind irgendwo auf dem Grundstück und haben beide einen Altar aufgebaut, aufgeschichtet, der Kain von seinen Feldfrüchten etwas draufgelegt und Abel ein Tier, das Beste, was er gefunden hat, in seiner Herde. Und jetzt heißt es, der Herr blickte auf Abel und auf Kains Opfergabe blickte er nicht. Wie wird das gewesen sein? Da kann jetzt die Fantasie uns irgendwelche Bilder produzieren. Ich habe mal rausgesucht, ich erinnere mich selber noch, als ich Kind war und so in so Kinderbibeln, da gab es oft so Darstellungen, kennt ihr vielleicht. Der Abel an seinem Altar und der Kain irgendwo so im Hintergrund, wie hier an seinem Altar. Und dann haben die Zeichner sich das so vorgestellt, der Rauch von Abels Opfer ging so senkrecht nach oben und bei Kain, da verwehte das irgendwie so. Das sind natürlich Vorstellungen, die irgendwer hat, der das gemalt hat. Niemand war dabei und die Bibel beschreibt es auch nicht. Deshalb wollen wir das mal wieder vergessen, was hier beschrieben ist. Aber irgendwie haben die beiden das gemerkt. Irgendwie haben die beiden das gemerkt. Zumindest der Kain hat es gemerkt. Kain hat irgendwie gemerkt, dass Gott seine Opfergabe nicht freundlich ansah. Wie auch immer. Vielleicht war es sein Empfinden, dass er merkte, hier ist irgendwas anders. Und es war ja gut, dass er das empfunden hat. Nur die Schlüsse, die er daraus zog, die waren nicht gut. Manche meinen auch, es lag vielleicht daran, was Abel hier geopfert hat, dass Abel ein Tier geopfert hat, dass Blut geflossen ist und so weiter und Kain nur Feldfrüchte. Aber ich glaube, auch diese Denkweise geht ein Stück daneben. Natürlich können wir das aus dem Neuen Testament her so beurteilen, dass wir sagen, ja, ein Tieropfer stellvertretend und so weiter und Blut floss. Aber das wussten die zwei ja alles noch nicht, zumindest nicht in dem Maß. Und es gibt auch später ja im mosaischen Gesetz genug Opfer, wo keine Tiere geopfert wurden, sondern andere Dinge. Also ich weiß nicht, ob es das war. Andererseits wussten die zwei durchaus, sie hatten etwas miterlebt, vielleicht schon als kleine Kinder. Nein, hatten sie nicht miterlebt, aber ihre Eltern werden es ihnen erzählt haben. Das ist nämlich, was in 1. Mose 3, Vers 21 zu lesen ist, dass Gott selber Adam und Eva Leibröcke aus Fellen gemacht hat nach dem Sündenfall. Das heißt, dort mussten Tiere sterben, damit die ersten beiden Menschen bekleidet werden konnten. Das werden sie sicher erzählt haben, ihren beiden Jungs, aber auch das jetzt hier als Basis zu nehmen, ist, glaube ich, ein bisschen spekuliert. Kain hat es irgendwie gemerkt. Und ich denke auch, das war einfach die Tatsache, dass bei ihm der Glaube fehlte bei diesem Opfer. Es war so eine religiöse Handlung. Das war nicht vom Herzen her, was hier geschah bei Kain. Und deswegen merkte er, dass Gott dieses Opfer nicht so annahm wie Abels Opfer. Durch Glauben erinnern wir uns daran. Das hat mich irgendwie so daran erinnert, an mein Leben. Wie ist es, was ich Gott opfere, was ich Gott gebe? Ist da immer Glaube dahinter? Oder bin ich nicht manchmal auch jemand, der so routiniert Dinge einfach runterspult, weil sie dran sind, weil man es vielleicht gelernt hat von klein auf? Und das ist ein ernstes Thema. Wir wollen mal schauen, was Paulus dazu sagt in 2. Timotheus 3. Und ich möchte mich selber da an erster Stelle prüfen, jedes Mal neu. Und es ist schon so, dass es mir oft auch heiß den Rücken runterläuft, wenn ich solche Stellen lese. Aber wir können sie nicht einfach streichen, weil sie in Gottes Wort stehen. In 2. Timotheus 3 beschreibt Paulus die sogenannten letzten Tage, also die Zeit, bevor Christus wiederkommt. Wir sagen oft, wir leben in diesen letzten Tagen und ich bin auch überzeugt davon, dass das so ist. Und das, was Paulus hier beschreibt, das ist so der Zustand einer Gesellschaft, wie es treffender, glaube ich, nicht sein könnte für die Zeit, in der wir leben. Ich lese das einfach mal ab Vers 1, 2. Timotheus 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. So schreibt Paulus an Timotheus. Diese ganze Liste, wo man ja Depressionen kriegen könnte, wenn man das so liest und darüber nachdenkt, ist, glaube ich, eine sehr, sehr genaue Beschreibung unserer Gesellschaft heute, in der wir leben. Das Interessante ist aber, dass das, was Paulus hier schreibt, nicht nur von Menschen gesagt wird, die gar nichts mit Gott zu tun haben wollen. Ist uns die letzte Formulierung in Vers 5 aufgefallen? Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen? Das heißt, es können sogar Menschen sein, wo man nach außen die Form denkt, ja, wow, super, vorbildlich, das sind Christen. Eine Form der Gottseligkeit, aber das Wesentliche fehlt, ihre Kraft aber verleugnen. Das bedeutet doch, das sind Leute, die haben alles miterlebt, die haben alle Segnungen Gottes mitgenommen, Die sitzen vielleicht Sonntagmorgens sogar in einer christlichen Gemeinde und haben der Form nach alles in Ordnung. Aber ihre Kraft verleugnen sie. Das Wesentliche fehlt. Es ist eine Hülle, es ist eine Form und das Leben ist nicht vorhanden. So kommt kein mehr vor. Kein als einer, der eine Form der Gottseligkeit hatte, der alles richtig gemacht hat, wenn man das beobachtet hat, der sogar angefangen hat mit dem Opfer. Und dennoch nimmt Gott sein Opfer nicht an, weil es nur eine Formsache war. Im Alten Testament finden wir im Propheten Jesaja eine Beschreibung, wo wir oft sagen, ja, das war ja Israel damals, aber wo genau das Gleiche gesagt wird. Und ich glaube, wir können das auch oder sollten es auch auf unser Leben anwenden und uns selber hinterfragen, wie sieht es bei uns aus, wie sieht es bei mir aus. Jesaja 29. Da klagt Gott mit großen Schmerzen, mit wirklich großen Schmerzen, wenn man das mal so liest, wie weh ihm das tat, über sein Volk, über Israel. Und ich lese nur diesen einen Vers. Der Herr hat gesprochen, Vers 13. Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält, und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Merken wir, wie ernst das ist? Da ist ein Volk, das Gott sogar mit den Worten ehrt. Der Tempeldienst in Jerusalem zu dieser Zeit war auf dem Höhepunkt. Da wurde von morgens bis abends, 24/7, wurde Gott geehrt und gelobt, wurden Opfer gebracht ohne Zahl. Es waren Chöre da, die lobten Gott von, wie gesagt, 24/7. Und es war, man hätte gemeint, Leute, wenn es irgendwo fromme Leute gibt, die, wo Gott sich drüber freut, dann noch da. Und Gott macht das Wesentliche deutlich. Er sagt, spart euch das alles. An anderer Stelle sagt er, mich ekelt davor. Euer Herz ist fern von mir. Und da können noch so viele Formen stimmen und toll sein. Und ich möchte es zuerst für mein Leben anwenden und mich jeden Tag fragen, ist das, was ich tue, ist es angelernte Form oder kommt es aus dem Herzen, aus dem Glauben? Lasst uns das wirklich mitnehmen als eine ernste Rede. Die Furcht Gottes ist nur angelerntes Menschengebot, sagt Jesaja hier. Der Jesus sagt in Lukas 11, und das ist ganz interessant, was er hier über den Abel sagt, in Lukas 11, Vers 50, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde, von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, ich sage euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Der Jesus bezeichnet Abel hier als einen Propheten. Er reiht ihn ein in die ganze Liste der Propheten des Alten Testamentes. Somit war Abel der erste Prophet. Warum war Abel ein Prophet? Wir wissen nicht ein Wort von ihm, was er gesagt hat. Aber das, was hier geschehen ist, das redet so laut. Und er sagt, das Blut von Abel, wir werden es ja gleich lesen, das vergossen wurde, das redet bis heute. Und das macht uns diese Dinge deutlich. Und deswegen ist Abel ein Prophet. Weil es uns deutlich machen soll, dass wir uns die Frage stellen, wo stehe ich? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Wie reagiert Kain? Wir haben uns das angeschaut, wieder zurück, 1. Mose 4 in Vers 5. Kain wird zornig, als er das merkt. Er spürt irgendwie, ja, da stimmt was nicht. Also Gott sieht das Opfer meines Bruders an, aber meins sieht er nicht an. Und wie reagiert er? Er wird zornig. Was wäre besser gewesen hier an dieser Stelle? Die Stelle will ich jetzt nicht lesen, weil die Zeit so ein bisschen wegläuft. In Matthäus 5 sagt der Herr Jesus, Wenn du ein Opfer darbringen willst, und er sprach die Leute damals konkret an, die zum Tempel unterwegs waren, wenn du ein Opfer darbringen willst und du merkst, irgendetwas stimmt nicht zwischen dir und dem Nächsten, zwischen dir und Gott, dann tu bitte nicht diesen Fehler, dass du sagst, ach, ich gehe trotzdem und bring mein Opfer, als wenn alles okay wäre. Nein, er sagt, leg dein Opfer dahin, lass es da und klär die Sachen erst. Bereinige das, was zu bereinigen ist. Und Geschwister, das ist so eine ernste Rede auch für unser Leben. Wir sitzen hier Sonntagmorgens und bringen Gott Opfer des Dankes dar. Das ist schön. Aber ist alles in Ordnung gebracht? Stimmt alles? Lasst uns das ernst nehmen, was hier gesagt wird. Bei Kain brachte es die Reaktion hervor, dass er zornig wird. Und das war gefährlich, was jetzt hier passierte. Das war gefährlich. Gott nimmt sich aber Kains an. Er beobachtet das und sieht, Kain wird zornig. Er drückt das hier so aus. Ne? Warum senkt sich dein Gesicht? Das kann man ja sehen, wenn jemand zornig wird. Und wenn irgendwas nicht stimmt, das kann man ja merken. Und Gott spricht Kain darauf an und sagt, Kain, halt mal gerade an, denk bitte mal nach, was passiert hier gerade in deinem Leben? Warum sehe ich das dir an, dass da irgendwas im Gang ist bei dir? Bitte stopp. Und er gibt ihm einen guten Hinweis mit auf den Weg, das haben wir in Vers 7 gelesen. Wenn du nicht aufpasst, Kain, dann lagert die Sünde vor der Tür. Kain, bitte gib Acht. Es gibt einen Point of No Return. Bei großen Flüssen, die in einem Wasserfall münden, stehen oft solche Schilder so ein paar hundert Meter bevor das Wasser runterstürzt. Und wenn du mit einem Boot auf so einem Fluss unterwegs bist und so ein Schild siehst, obwohl das alles vielleicht noch genauso dahin plätschert wie bisher, dann sollte man das sehr wohl ernst nehmen. Und ich habe das nachgelesen, dass es wirklich so ist, je nachdem mit welchem Boot du unterwegs bist, dass es diesen Punkt gibt, wo das Wasser dann plötzlich die Geschwindigkeit aufnimmt und wenn dieser Point of No Return überschritten ist, dann hast du keine Chance mehr, dann wirst du runtergerissen von dem Wasser, den Wasserfall und musst unter Umständen dein Leben lassen. Also solche Schilder sind aufgestellt, um wirklich zu warnen, nicht um zu ärgern. Ja, deine Bootsfahrt endet hier, sorry. Nein, es ist ein Warnschild. Und so kommt es mir vor, dass Gott dem Kain hier ein Warnschild aufstellt. Kain, du hast den Point of No Return erreicht. Wenn du jetzt weitermachst mit deinem Zorn deinem Bruder gegenüber, wird die Sache schiefgehen. Die Sünde lagert vor deiner Tür. Bitte gib Acht. So ist Gott. Er setzt uns Warnschilder. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Wir sind manchmal so fröhlich unterwegs und denken nicht über links und rechts nach und begeben uns auf Strecken, die nicht gut sind. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es zur Sünde führt, auch in unserem Leben. Wo Dinge geschehen, wo wir genau wissen, sie sind falsch und sie schaden uns, sie schaden anderen. Und trotzdem fahren wir weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Gott sagt zu Kain, Kain, halt mal bitte an. Denk mal nach. Paulus drückt das an die Epheser so aus. Ein ganz kurzer Satz, den können wir gerade lesen. Epheser 4. Und das ist so einfach und so ein guter Tipp, auch für unser Leben. Den sollten wir mitnehmen, diesen Satz. Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn du merkst, dass Satan dich wieder auf einen Weg bringen will, der dich von Gott wegführt, denk an dieses Stoppschild. Point of no return und halt an, sei klug. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, lass dich nicht von diesen Gedanken mitnehmen, die dich vielleicht dann gerade beschäftigen. Und das ist jetzt egal, auf welchem Gebiet das ist. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist eine Aufforderung, die Paulus hier an die Christen in Ephesus schreibt. Und wir haben uns das ja vor ein paar Wochen noch oder Monaten angeschaut. Das ist nichts, was von selbst passiert. Sondern Paulus sagt, das ist deine Aufgabe, dem Teufel keinen Raum zu geben. Das ist deine Aufgabe. Halt an. Kehr um. Schauen wir, wie es bei Kain und Abel weiterging. Wir lesen jetzt 1. Mose 4, die Verse 8 und 9. Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Kain handelt mit Vorsatz. Wir wissen, die Juristen unterscheiden zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Also wirklich mit Vorsatz, er nimmt seinen Bruder mit aufs Feld und erschlägt ihn. Das bedeutet, er hat dieses Schild nicht beachtet, was Gott ihm aufgestellt hat. Und Gott hatte ihm gesagt, nach dir wird ihr Verlangen sein. Das heißt, die Sünde wird immer Verlangen haben nach dir, aber du sollst über sie herrschen. Das ist Gottes Absicht, dass wir die Sünde besiegen in unserem Leben. Aber Kain hat nicht gewollt. Und so geschieht der erste Mord. Und dann stellt Gott Kain Fragen. Wo ist dein Bruder Abel? Das ist doch interessant, oder? Warum stellt Gott Fragen? Wollte er die Antwort hören? Darum ging es Gott gar nicht, weil Gott eh alle Antworten kennt. Also hätte er nicht Fragen brauchen. Das war auch offensichtlich, dass der Abel da erschlagen auf dem Feld lag. Aber warum stellt Gott Fragen? Warum stellt Jesus so oft Fragen, wenn er mit Menschen unterwegs war, wenn er auf Menschen traf in Israel? Gott stellt Fragen, damit wir anfangen nachzudenken. Damit wir selber merken, was los ist. Und deswegen stellt Gott ihm hier diese Frage, wo ist dein Bruder Abel? Und jetzt hatte Kain die Chance, eine vernünftige Antwort zu geben. Noch war nichts verloren. Gott stellt die Frage und die Möglichkeit zur Umkehr. Aber jetzt wird deutlich, was für ein Charakter Kain war. Und das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 12. Da wird Kain als ein Gottloser bezeichnet. Also Johannes greift das auch auf und er sagt, Kain war durch und durch gottlos. Und zu diesem Zeitpunkt wollte er schon gar nicht mehr anders. Er war unabhängig von Gott, meinte er zumindest. Er war der Starke. Er war der, der alles im Griff hatte, meinte er zumindest. Und die Antwort Kains, die ist sprichwörtlich geworden. Kain hat hier das erste Zitat geboten, was bis heute in unserem Sprachschatz vorhanden ist. Kennt ihr diese Rede? Bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich denn verantwortlich für meinen Nächsten? Das ist zur Redewendung, zum Sprichwort geworden, von damals an bis heute. Und das macht uns deutlich, wie daneben das war, was hier geschehen ist. Und wie auch das Denken vom Kain vollkommen daneben war, neben dem, was Gott sich vorstellt. Ich weiß nicht, das war ja erstmal eine glatte Lüge, die der Kain hier hervorbrachte. Bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich verantwortlich für meinen Bruder? Und wir möchten dem Kain ins Gesicht rufen, ja, Kain, du bist verantwortlich für deinen Bruder. Er meinte, nein, bin ich nicht. Und doch ist es so. Und auch diesen Punkt wollen wir uns anschauen. Jetzt könnten wir ein ganzes Kapitel dazu lesen, das wollen wir nicht, sondern nur einen Vers aus 1. Korinther 12. Da wird nämlich ein Bild aufgebaut von Paulus, das Bild eines Körpers, und dieses Bild des Körpers wird auf die Gemeinde übertragen. Ihr kennt das. Und Paulus macht deutlich, ein Körper hat verschiedene Körperteile, und so wie jedes Körperteil wichtig ist, um das Ganze zu ergeben, so ist es auch in einer Gemeinde und Gemeinschaft. Und in Vers 26 macht Paulus diese Verbundenheit deutlich, die innerhalb dieses Körpers besteht. Wenn ein Körperglied leidet, so leiden alle Körperglieder mit, sagt er. Und die Aussage mag uns jetzt reichen. Du kannst zu Hause das Kapitel nochmal lesen. Und was irgendwo deutlich macht, wir sind so eng miteinander verbunden durch Christus, dass diese Aussage, bin ich meines Bruders Hüter oder meiner Schwester Hüter, dass wir die darf uns gar nicht in den Sinn kommen. Natürlich sind wir das. Wir sind füreinander zuständig und verantwortlich. Und keiner kann hingehen und sagen, boah, das interessiert mich doch überhaupt nicht, wie es dem anderen geht. Und wir sind so schnell geneigt, dass wir sagen, ja, das ist die Aufgabe von ganz wenigen, was weiß ich, von den Ältesten oder sonst wie. Aber das entspricht nicht dem, was die Schrift uns sagt. Wir sind füreinander da, auch verantwortlich füreinander. Und es kann uns nicht egal sein, wie es dem Nächsten geht. Deshalb lasst uns diese Aufgabe neu wahrnehmen und auch das lernen aus dieser Begebenheit hier. Diese Frage, die wir vielleicht auch manchmal innerlich formulieren, muss ich mich denn jetzt um das kümmern? Doch, wir sind füreinander da und müssen es sein. Und deswegen wollen wir uns auch dahinter fragen, komme ich dem nach? Oder stelle ich vielleicht wie Kain oft diese Frage auch? Und wenn ich sie nicht ausspreche, dann innerlich, ja, warum muss ich mich denn darum kümmern? Sollen doch die anderen machen, die sind doch zuständig dafür. Nein, das ist nicht so. Lasst uns diese Verantwortung sehen. Genauso das, was der Jesus in Matthäus 18 sagt. Ein ganz ernstes Thema. Da spricht er über Sünde und er sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann mach nicht die Augen zu und dreh dich um und sag, ja, wird schon irgendwie werden, werden schon irgendwelche sich drum kümmern. Nein, sondern geh du hin, sprich die Sache an. Warum? Um zu helfen. Um zu helfen. Wie anders wäre die Geschichte verlaufen, wenn Kain sich hier nicht rausgestohlen hätte aus dieser Verantwortung? Bin ich meines Bruders Hüter? Lesen wir den Rest der Geschichte und schauen, wie die ganze Sache ausgeht. Und da will ich nicht mehr viele Worte machen. 1. Mose 4, Vers 10. Gott sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun, verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land nordöstlich von Eden. Gott muss strafen. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Gott muss Sünde bestrafen. Wie wohl dem, der weiß, dass Jesus die Strafe getragen hat. Und das ist die Einladung an jeden von uns, sich zu bergen am Kreuz von Golgatha. Da, wo der Sohn geschlagen wurde von Gott, wo er gelitten hat, wo er gestorben ist. Und wir durften uns das heute Morgen in der Anbetungsstunde nochmal so anschauen. Wie dankbar können wir sein, wenn wir wissen, die Strafe ist getragen. Ein anderer hat die Strafe getragen, die ich hätte tragen müssen, aber nie hätte tragen können. Das ist Gnade. Und wir finden sogar Gottes Gnade hier in dieser Situation, die für Kain so furchtbar sein musste, dass er ihm sogar noch Erleichterung verschafft. Das ist Gott, gnädig. Und doch ist er der, der auch strafen muss. Und das sollten wir auch nicht irgendwie voneinander trennen. Doch Jesus hat die Strafe getragen, die uns hätte treffen müssen. Wie das gewesen ist, dass Gott den Kain schützt, was für ein Zeichen er an ihm anbrachte, da brauchen wir nicht zu spekulieren. Es wird irgendwie so gewesen sein, dass jeder wusste, an dem Kain darf ich mich nicht vergreifen. Aber ich möchte noch auf den Vers 16 kurz zu sprechen kommen. Wirklich ein furchtbar trauriges Ende dieser Geschichte, oder? Jetzt musste Kain das ernten, was er gesät hat. Und diese Formulierung, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn, das drückt das ganze Elend aus, das dieser Mann jetzt mit sich nahm. Wegzugehen vom Angesicht des Herrn. Und das braucht aber niemand. Das braucht niemand von uns. Wir können zu ihm umkehren. Solange noch Gnadenzeit ist, mach das. Bring all den Mist aus deinem Leben unters Kreuz und sag es Jesus, er will dir vergeben. Du brauchst nicht wegzugehen vom Angesicht des Herrn. Und wenn die Situation noch so verfahren ist, es gibt Hilfe, es gibt eine Lösung. Er wohnte im Land Nord, das heißt Land der Heimatlosigkeit östlich von Eden. Ich möchte drei Punkte zusammenfassen, die uns heute Morgen beschäftigt haben. Denken wir an das Opfer von Abel. Gib Gott das Beste aus dem Glauben heraus. Das wäre der erste Punkt, den wir mitnehmen können. Achte auf den Point of No Return in deinem Leben und es wird ihn immer wieder geben. Achte drauf. Wenn Gott ein Warnschild aufstellt, dann beachte es und sei klug und handle entsprechend. Und du bist verantwortlich für deine Glaubensgeschwister. Achte auf sie. Lasst uns das mitnehmen. Wenn jeder dieser Aufgabe nachkommt, wie gut versorgt müsste der Leib Christi sein, oder? Jeder in seinem Bereich. Und wenn du dir vornimmst, ich sag mal, einmal in der Woche einen anzurufen oder mal zu fragen, wie es geht. Und wenn das jeder macht, achte auf deine Glaubensgeschwister. Ja, Gott segne euch auch mit diesen wenigen Worten hier zu diesem Text, der so Grundlegendes mitgebracht hat. Und ich wünsche, dass Abel, von dem wir kein Wort wissen, trotzdem auch in unser Leben hineinredet.